Herzlich willkommen zur 67. Folge unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und wie immer begrüße ich zunächst meinen Sportskollegen Marc Sommer. Hallo Marc.
Servus Wolfgang. Ja, in den vergangenen Wochen liefen ja die Olympischen Winterspiele in Mailand, Cortina, und es gab sehr viele spannende Wettkämpfe und natürlich betrachten wir das auch immer aus unserem beruflichen Blickwinkel und wollen daher mal eine klare These heute formulieren, nämlich Olympia lehrt uns mehr über Unternehmensführung als viele Managementbücher. Ja, das meine ich nicht metaphorisch, sondern wirklich strukturell.
Und wenn man sich die Winterspiele 26 anschaut, dann erkennt man doch recht schnell, dass dort vor allen Dingen niemand über Motivation redet. Ne? Motivation ist dort ganz klar Voraussetzung und wird nicht drüber gesprochen. Stattdessen sieht man, vor allen Dingen, wenn man dann auch etwas genauer hinschaut und wir mit unserer Brille vielleicht auch sehr, sehr starke, ich sag mal, hochpräzise Systeme vor allem, die Belastung und Erholung und auch bestimmte Rollen und ja, und wie wir auch immer sagen, mentale Stabilität ganz bewusst steuern. Und deswegen machen wir heute mal etwas, das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingt. Wir nutzen nämlich diese Winterspiele als sozusagen Fallstudie für Unternehmensführung und wir machen jetzt keinen Sporttalk oder so.
Ja, könnten wir auch, aber es ist ja nicht das Thema.
Ja, auch gut.
Naja, und vor allem deswegen natürlich, weil der olympische Kontext ja wie ein Brennglas wirkt. Ja. Man hört und liest es nämlich immer wieder über den olympischen Druck, wird zum Beispiel berichtet, dass der Spotlight-Effekt, also die Erwartungen und die Anforderungen durch Fans, Medien und Sponsoren incomparable sein, ja, unvergleichlich. Und dass selbst Entscheidungen rund um das Umfeld überwältigen werden können.
Ja, ja, und vielleicht, bevor jetzt jemand sagt, Moment mal, wir sind doch hier keine Olympioniken bei uns in unserem Unternehmen, was soll das in diesem Kontext jetzt? Lass uns das doch einmal sauber einordnen. Also die allermeisten Mitarbeitenden müssen ja nicht täglich unter irgendwie Millionen Publikum performen oder so, ne? Das ist, also Arbeit ist jetzt irgendwie kein Dauerfinale oder so.
Genau, und deswegen vergleichen wir hier natürlich nicht das Leistungsniveau, sondern es geht eher um die Leistungslogik. Es geht nicht darum, dass Unternehmen wie Hochleistungssports funktionieren sollen. Es geht darum zu verstehen, wie Leistungssysteme grundsätzlich aufgebaut sind. Also auch wenn der Alltag meist stabil läuft, kennt jedes Unternehmen seine Olympiamomente. Jahresabschlüsse, Product Launches oder Tarifverhandlungen, können aber auch Krisen sein oder gar Restrukturierung oder ganz entscheidende, wichtige Kundenentscheidungen. Ja, das sind dann auch Leistungsspitzen.
Und genau in solchen Phasen zeigt sich dann ja, ob das System vorbereitet ist. Und wir wollen also nicht da besprechen, wie wir alle auch jetzt die Olympioniken Höchstleistung erbringen können, sondern sind wir, ich sag mal, normale Menschen im Kontext der Arbeit strukturell und vielleicht auch inwieweit überhaupt in der Lage, Leistungsspitzen zu tragen, vor allen Dingen auch gesund.
Ja, deswegen funktioniert diese Analogie auch, eben weil auch Organisationen Leistungssysteme sind.
Genau, und diese Leistungssysteme folgen bestimmten Gesetzmäßigkeiten, ne? Wie wir das ja auch schon an anderer Stelle mal besprochen haben. Also Belastung braucht Steuerung, Peaks, bestimmte also Höchstleistungsabschnitte brauchen Vorbereitung, Erholung braucht auch Legitimation, also sie muss auch legitimiert sein, dass ich mir auch mal eine Ruhepause gönnen kann. Und letztendlich müssen wir alle stabil sein, vor allen Dingen auch mental, und das braucht Struktur. Und genau das zeigt Olympia. Und dieses Brennglas, das haben Unternehmen ja selten, aber sie haben ihren eigenen Druck, wie du schon gesagt hast, die Quartalszahlen, Kundeneskalation etc. Und deswegen wollen wir heute mal diese olympischen Mechanismen übersetzen in den Arbeitskontext, in Zusammenhang Gesundheit und Produktivität.
Wir beginnen mit einer Comeback-Story, die genau zeigt, warum einfach härter arbeiten keine Strategie ist. Michaela Schifrin nämlich gewinnt in Cortina Slalomgold und beendet damit eine lange olympische Medaillendurststrecke.
Oh ja, das hast du sicherlich auch gesehen, ne? Ja. Das Interessante dabei war ja nicht die Goldmedaille an sich. Es war ja eine unglaubliche Abfahrt auch mit einem riesigen Vorsprung. Interessant ist, wie sie über den Weg dahin spricht. Und Da haben wir ja in den letzten Tagen auch sehr viel gelesen über die Olympischen Spiele, wurde ja unglaublich viel berichtet. Aber in einem Bericht, der gestern veröffentlicht wurde, im People-Magazin war das, da beschreibt sie, dass sie jeden Tag fokussiert gewesen sei und dass viele Gespräche mit Psychologinnen, aber auch Mutter und Team entscheidend waren, um trotz Druck dieses Skifahren zu fühlen. Und genau dieser Prozessfokus ist eine Führungslektion. Ne? Also Erlebnis ist Output, ne? Das Ergebnis ist Output. Aber gesteuert wird das nicht, sondern gesteuert wird das, was du sozusagen reinbringst, der Input und was du dazu, was dich am Ende dazu bringt.
Naja, und das eine Time-Analyse hat das Ganze eingerahmt, sozusagen als Extraordinary Pressure. Weil es ihre Paradedisziplin ist und weil davor 8 Jahre ohne olympische Medaille lagen.
Ja, und auch so etwas ist im Unternehmenskontext fast 1:1 übertragbar. Wenn eine Organisation nämlich eine Krise hatte oder ein Team nach einem Misserfolg wieder liefern muss, dann passiert oft genau das Gegenteil, nämlich von dem, was Schifrin beschreibt. Ne? Man setzt meist mehr Druck auf Ergebnis und glaubt, das erhöhe dann die Trefferquote.
Genau. Und dabei zeigt diese Story eigentlich genau was anderes. Erfolg wird wahrscheinlicher, wenn man erstens Erwartungsrauschen reduziert, zweitens den Prozess präzisiert und drittens psychologische Unterstützung im weiteren Sinne nicht als Notfall nutzt, sondern als wirklich festen Teil der Vorbereitung.
Ja, und deswegen ist das auch so eine Art Kern unserer These, dass Olympia, wie ich eingangs schon sagte, nicht Motivation ist als solche, sondern Olympia ist ein System. Und auch nur ein Comeback ist jetzt nicht reine Willenskraft, sondern auch ein Comeback ist eine Architektur letztendlich.
Ja, man hat ja beim Thema Willenskraft das Thema Lindsay Vonn gesehen, die auch ein Comeback geplant hat mit einer enormen Willenskraft. Ja, und nach 16 Sekunden lag sie im Schnee.
Ja, und ein anderes Kapitel bzw. ein anderes Thema ist ja für Unternehmen fast schon schmerzhaft, weil es so offensichtlich ist, wenn wir uns das bei den Olympischen Spielen anschauen, nämlich dass Teamleistung sich am Ende an Übergaben entscheidet und an Zusammenhängen und nicht an Talent alleine. Ja, was bedeutet das?
Ja, und genau dafür sind Biathlon-Staffeln zum Beispiel das perfekte Bild. Weil du siehst ja permanent, wie ein System auf Fehler reagiert. Reuters beschreibt das in einem Stück über die Relays so: Am Ende gehen die Medaillen an die Teams, whoever keeps their cool.
Dieses whoever keeps their cool, das ist ja wirklich eine Managementformel im Sportgewand sozusagen. Ne? Keeps their cool ist im Unternehmen jetzt nicht nett sein, ne? So, sondern es bedeutet, dass ein Team unter Störung auch wirklich stabil bleibt, weil klare Rollen da sind, weil Kommunikation klar ist, weil Prioritäten auch klar sind. Ich glaube, das hat man gesehen.
Ja, und das fand ich sehr interessant, dass auch Reuters das in derselben Logik beschreibt, dass ein Relais zwar selten im ersten Leg gewonnen wird, aber dort sehr wohl verloren werden kann. Ja, weil Chaos und Messiness am Anfang das System destabilisieren. Und das ist Systemsprache. Ja. Frühe Prozessfehler machen natürlich spätere Exzellenz teuer.
Ja. Und jetzt die Parallele vielleicht nochmal. Also Unternehmen sind solche Relays. Ja, also jede Übergabe vom Vertrieb an Delivery oder von Projekt an Betrieb oder auch von der Strategie dann letztendlich zur Umsetzung. Wenn dort unsauber gearbeitet wird, dann beginnt die Organisation sozusagen, wenn wir mal in diesem Sprachjargon bleiben, nachzuladen. Wie im Biathlon. Ne? Also dann kommen mehr Meetings, dann kommen wieder mehr Schleifen, dann kommt mehr Korrekturarbeit und so weiter und so weiter.
Ja, und dann passiert ein typischer Irrtum. Man bewertet es als individuelles Versagen. Ja? Und Olympia zeigt, es ist Systemversagen, wenn Übergaben also vom Fahren zum Schießen zu Wechsel etc. nicht trainiert und nicht standardisiert sind.
Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ne? Es geht hier nicht um das individuelle Versagen, natürlich das auch, wie wir gerade oder wie wir auch noch besprechen wollen, um die mentale Leistung letztendlich. Aber die Lektion lautet hier eigentlich, trainiere die Schnittstellen so hart wie auch die Einzelleistung. Ne? Sonst wird das Team, so wenn es gerade in solchen Teamleistungen geht, sonst wird es zu einer Gruppe von Einzelkämpfern. Ich meine, wir können uns auch da die Eishockeyspieler anschauen, ne, die eine unglaubliche Qualität auf den Platz gebracht haben. Aber letztendlich doch alle Außenseiter, im Männer-Eishockey zumindest war das, ja auch wirklich am Rande waren, die Favoriten rauszukicken. Und die Deutschen haben es ja auch leider nicht geschafft. Aber es ist eben mehr als die Summe nur von einzelnen individuellen Leistungen. Und da diese Zusammenhänge zu schaffen, diese Schnittstellen gut aufzubauen, das hat man ganz klar gesehen.
Also ich finde diesen Begriff, trainiere die Schnittstelle so hart wie die Einzelleistung, ich finde den hervorragend. Mir kommt da eine ganz andere Analogie. Wie du weißt, habe ich auch früher sehr viel Musik gemacht. Und wenn du beim Instrument schwierige Stellen übst, da hat man Tendenz, man übt die eine schwierige Stelle, dann übt man die nächste schwierige Stelle. Aber was man genau nicht macht, ist genau den Übergang zwischen diesen zwei Stellen. Und da verhaut man sich dann oft, ja. So, und jetzt kommen wir aber nochmal zum Kern, nämlich am Ende mentale Leistung. Ja? Und wir starten da jetzt mal bewusst mit einem Positivbeispiel aus einem ganz anderen Hochrisikosetting, um dann die Brüche im deutschen Biathlon greifbar zu machen.
Richtig. Nämlich hat GQ, also ist ja auch eine Zeitschrift, ein Magazin, am 18.02., also ist ja jetzt vor ein paar Tagen gewesen, ein Porträt über die Vorbereitung des Skeleton-Olympiasiegers Matt Weston veröffentlicht. Und darin wird beschrieben, dass er eben nicht nur Kraft und Sprint trainiert, um beim Skeleton, was natürlich wesentlich wichtig ist, erfolgreich zu sein, sondern auch Erholung, Schlaf, Visualisierung und letztendlich psychologische Arbeit als Teil seines Erfolgsmodells sieht.
Ja, und das ist möglicherweise, wenn wir auch wieder über Analogien sprechen, das Entscheidende für Führung. Mentales ist dort nicht ein nice to have, sondern ein Produktionsfaktor, Erfolgsfaktor. Ja. Weston beschreibt, dass Entspannung und mentale Klarheit Voraussetzungen sind, um gerade in technisch extremen Situationen abzuliefern. Ja. Und das ist eine andere Kultur als in vielen Unternehmen, wo die mentale Stabilität ja mehr als Privatsache gilt.
Und wenn wir jetzt mal das Bild drehen, also wenn mentale Stabilität ein, ich sag mal, so ein trainierbarer Faktor ist, ne, für Produktivität, dann sind mentale Brüche ja nicht Charakterschwäche, wie wir sie oft auch so benennen, sondern ein Signal letztendlich, ne, dass das System zwischen, ich sag mal, Druck, Aufmerksamkeit und auch diesen Routinen, die man auch braucht, wenn das dann kippt einfach. Ne?
Ja, das genau haben wir zum Beispiel im deutschen Biathlon bei den Frauen erlebt, und zwar nicht der Spekulation, sondern als öffentlich dokumentierte Selbstaussage und Kontextanalyse. Ja. In einem Zeitbericht, den wir gesehen haben vom 11. Februar, er zitiert Franziska Preuß nach einem Rennen. Dieser Bericht zitiert sie mit dem Satz, dass das Kopfkarussell angegangen sei und sie somit eben nicht mehr im Rhythmus gewesen sei.
Ja, ich habe das live gesehen und man sah es schon, diese Unruhe, man hatte schon im Hinterkopf, es wurde ja auch im Vorfeld ganz viel darüber berichtet, dass sie an ihrem letzten stehenden Schießen schon immer Schwierigkeiten hatte, das ganze Weltcup-Jahr über. Ja, also ihr zitterten die Knie. Das hatte sie hinterher auch nochmal gesagt. Es war alles so wackelig und sie konnte nicht sagen, warum. Und das ist der Punkt, ne? Kopfkarussell. Das ist ja keine Ausrede oder so, sondern es ist eine Beschreibung einer Situation, eines, vielleicht auch eines Problems der Aufmerksamkeit in einem Moment, wo eine hohe Belastung dasteht. In ihrem Fall natürlich maximale Belastung. Und da, ja, gerade im Biathlon natürlich, da entscheiden Sekunden, ne, und wenige Millimeter dann beim Schießen.
Naja, wohl wahr, Mensch. Ja. Und Preuß schilderte, wie die Spannung im Körper steigt und es, wie gesagt, unruhig werde. Ja, und dass sie dann den Schalter nicht mehr umlegen könne.
Ja. Ja, und jetzt, wenn wir mal wieder im Unternehmenskontext sind, das ist ja fast ein Lehrbuchsatz, ne, für das, was die Psychologie Aufmerksamkeitskontrolle unter Angst auch nennt, ne? Ich glaube, das kennt jeder irgendwie, nicht nur natürlich im Leistungssport, sondern in seinem Alltag, auch Arbeitsalltag selbstverständlich. Und dann ist es eben so, dass die Angst diese effiziente, wirklich zielgerichtete Aufmerksamkeit schwächt und andersherum die Ablenkung dann eben auch total verstärkt. Ne?
Ja, und übersetzt gesagt, unter einer hohen Bedrohungswahrnehmung, ich muss jetzt treffen, gewinnt nicht automatisch mehr Willen. Ja, was passiert? Stattdessen verlieren Routinen an Automatik und das System fängt an, sich selbst zu beobachten, zu kontrollieren und zu verkrampfen.
Ja, Choking under pressure nennt man das in der Sportforschung. Wenn so ein Leistungseinbruch gerade dann kommt, wenn eben viel auf dem Spiel steht, so, ne? Und das ist im Hochleistungssport ein super relevanter Faktor.
Und einer der Tageszeitungen im Süddeutschen Raum, ich glaube der Augsburger Allgemeine, hat ja geschrieben, Bitterling habe gesagt, sie sei nicht in der Verfassung, etwas zu sagen. Es gehe mehr um eine mentale Geschichte. Ja, während der Bundestrainer davon spricht, dass sie den Reset-Knopf drücken müsse und ohne große Erwartungshaltung in den Massenstart gehen solle.
Ja. Ja, und das ist so eine der, wie ich finde, extrem wertvollen Botschaften auch für Unternehmen. Ne? Also in diesen Hochleistungssystemen ist so ein Reset jetzt kein Widerspruch, ne? Oder so ein Mindset-Thema, sondern es ist ein Prozess. Und man gibt dann eben diese Zeit, man reduziert Erwartungsdruck, man schützt die Person auch vor allen Dingen vor Schuldzuweisungen, auch an sich selbst auf. Man führt sie dann zurück in diese stabile Routine, die man auch sich wünscht als Mitarbeiter, aber die man eben auch braucht, um solche Leistungen dann zu erbringen. Ne? Und so beschreibt es eben der Coach auch hier.
Ja, und jetzt die direkten Brüche. In Unternehmen gibt es auch letzte Schießen-Momente. Ja. Die Vorstandspräsentation, das Kundengespräch nach Monaten Arbeit, der entscheidende Pitch. Mhm. Ja, wenn dann Anspannung steigt und Fokus kippt, ist das selten mangelnde Kompetenz. Es ist, nennen wir es mal, Systemstress plus fehlende Routine unter Druck eventuell. Ja,
ja, ich finde diese Vergleiche, die sind spannend und sie, vielleicht kann man das nachvollziehen, aber es gibt diese Hochleistungssituationen, wie du es gerade sagst, die gibt es und ich glaube, das kennt jeder Hörer, jede Hörerin oder kennt das von seinen Mitarbeitenden. Und Olympia lehrt uns an dieser Stelle auch etwas über Führung. Ne? Also wer Leistung am Ende will, wer wirklich von mir aus auch Hochleistung will oder auch nur geregelte Leistung in bestimmten Situationen besonders vielleicht, der muss auch diese Aufmerksamkeit schützen, ne? Der muss auch diese Routinen schützen. Und wer dieses wiederum will, der muss auch alles, was irgendwie an Quellen von Angst oder Ablenkung im System sind, reduzieren. Und wenn wir jetzt mal in unserem Kontext sind, dann bringt es eben wenig, diese Angst am Ende zu bearbeiten, die der Mensch dann hat oder diese Schwierigkeiten von Konzentration wegzuatmen, sage ich jetzt mal, sondern es ist ja ganz klar, dass das alleine dann nicht reicht, dass man sagt, ja, ihr müsst euch mal zusammenreißen oder so. Ne? Und wenn es dann, ja, ich sag mal, um den Druck geht, wie wir ihn beschreiben, dann lässt sich dieser einfach ja auch nicht so abschaffen oftmals. Ne? Aber Dauerstress muss nicht sein und wenn, dann ist er eben oft hausgemacht.
Ja, darf eigentlich nicht sein, vollkommen richtig. Mhm. Dieser olympische Druck wird natürlich als einzigartig beschrieben, weil das Umfeld so viele zusätzliche Entscheidungen und Ablenkungen erzeugt, dass das natürlich schlicht überwältigend werden kann. Ja, das bedeutet, selbst wenn die sportliche Aufgabe identisch bleibt, wird die kognitive Last drumherum natürlich um ein Unendliches um ein Vielfaches größer.
Ja, das ist so ein Klassiker. Ne? Also nicht die Kernaufgabe, die du so täglich vielleicht machst, die brennt dich aus, sondern das Drumherum. Ne? Und in Unternehmen ist das zum Beispiel, sind das Meetings, ne? Sind es diese Mails, die ich tagsüber kriege, die ich nebenbei immer bearbeiten muss, ich sag mal Konflikte in Prioritäten, dass ich nicht genau weiß, was ist jetzt hier wichtig, was nicht. Auch Politik innerhalb eines Unternehmens, in dem man sich so bewegt und wo man sich mit reibt, ständige Erreichbarkeit etc. Ne?
Ja, also keine Konzentration auf die Kernaufgabe. Mhm. Naja, und jetzt wird es leider wieder sehr anschaulich, wenn wir auf deutsche Athletinnen schauen. Wir haben ja hier jetzt Olympia ein bisschen als Rahmen vorgenommen. In einem Bericht der Zeit vom 16. Februar wird beschrieben, dass der Druck beim deutschen Biathlon-Team mittlerweile enorm sei, weil trotz Top-10-Plätzchen zunächst keine Einzelmedaille kam. Ja? Und dass die Last zusätzlich steigt, weil Preuß natürlich als einzige gilt, die aus eigener Kraft Medaillen gewinnen könne, während es an Entlastung mangelt. Ja. Und dann versagen auch noch den Männern die Nerven, stürzen in ihrer Paradedisziplin, dem Kombinierer.
Ja. Ja, also das, auch live gesehen nebenbei, das sagen wir jetzt hier nicht in unserem Stübchen, ne? Und das sind ja auch keine Zufälle mehr. Und das sagen ja auch die Athleten selbst und die da drumherum stehen. Das ist ja bekannt. Das ist psychologisch betrachtet echt ein Multiplikator. Wir sehen das, ne? Also wenn ein Team keine Entlastung erzeugt, dann entsteht diese Art Single Point of Failure Druck, ne? Also, und wer unter diesem Druck in die Schlüsselrolle dann geht am Ende, hat nicht nur ja eine sportliche Aufgabe zu tragen, sondern er trägt ja viel mehr. Ne? Es ist so, das ganze Land schaut zu, die Erwartungshaltung ist riesig und dann fragt man sich auch, okay, wenn ich jetzt hier versage, also ich bin dann schuld sozusagen, das schon im Vorfeld im Kopf zu haben, das drückt einen dann enorm.
Ja. Und dann passiert genau etwas, was natürlich auch in der Organisation exakt identisch ist. Der Druck verschiebt sich von Aufgabe lösen zu Bewertung vermeiden. Ja, Aufmerksamkeit wird defensiv und natürlich beginnt genau hier die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich zu steigen.
Ja, und das hat ja die, wir wollen ja auch gar nicht auf ihr rumhacken, ne? Das ist natürlich unglaublich gewesen, aber sie, Preuß ja auch gesagt hat, sie war im entscheidenden Moment so angespannt und dass sie einfach den Fokus nicht mehr auf das Wesentliche bekommen hat, ne? Wie sie selbst sagt. Ne?
Ja, und das heißt, es ist Konzentrationsschwierigkeit eigentlich nicht als Charaktereigenschaft, sondern eigentlich schlichtweg als Druckfolge. Ja, und diese Druckfolge ist extrem gut anschlussfähig an Forschung. Ja, wenn Angst die Aufmerksamkeitskontrolle beeinträchtigt, dann sinkt die Effizienz kognitiver Verarbeitung. Fehler werden wahrscheinlicher, obwohl die Fähigkeiten ja weit vorhanden sind.
Ja, und jetzt wolltest du ja auch ausdrücklich Angst nochmal adressieren. Das finde ich auch echt spannend jetzt in dem Zusammenhang, weil das im Gespräch ja oft tabuisiert wird, ne? Sowohl im Leistungssport als auch im Unternehmenskontext, da gibt es eine sehr direkte deutsche Athletin-Stimme, die kommt aus dem Langlauf. Laura Gimler hat nämlich gesagt, dass jeder, der viel vorhat, ein bisschen Angst habe. Und wer das nicht zugibt, der sei nicht ehrlich.
Ich finde diese Offenheit sehr wertvoll, weil es die Angst ein Stück weit entstigmatisiert. Ja, und es zeigt eine Führungslektion: Angst ist in Hochleistungssituationen durchaus normal. Ja. Die Leistung hängt daran, ob Systeme eine Kultur und Methoden haben, Angst in Fokus umzuwandeln oder ob sie Angst verschweigen oder, wie du vorhin gesagt hast, wegatmen und damit eher verstärken.
Ja, und so ein Dauerstress, der die doch Grund fast dafür ist, der kippt dann ja auch endgültig, wenn er nicht mehr zyklisch ist. Ne? Im Sport gibt es diese Periodisierung, ne, wie wir es auch schon gesagt haben, also Peaks, ne, und dann wieder Regeneration. Das ist eigentlich dort immer der Fall. Und in Unternehmen gibt es das in der Form vielleicht auch, wie du beschrieben hast. Was wir da aber sehen, ist ja diese permanente Hochleistung beziehungsweise permanenter Druck oder Dauerstress. Und das ist ja nicht nur ungesund, sondern es ist auch unproduktiv. Das sehen wir ja selbst hier an diesen Beispielen bei Olympia.
Ja, naja, und das ist auch organisational natürlich evidenzbasiert. Ja, und bei unserer Recherche hier haben wir ja sogar gefunden, dass die WHO und die ILO, also International Labour Organization, in einer gemeinsamen Policy-Brief, der ist von September 2022, betonen, dass sichere und gesunde Arbeitsumgebungen nicht nur ein Recht sind, sondern auch die Leistungsfähigkeit und Produktivität nachhaltig verbessern können. Ja, während schlechte Bedingungen Stress und Risiken erhöhen. Ja.
Genau, und ich denke, dass es immer wichtig ist, natürlich diese Studien immer wieder ranzuziehen. Und es gibt diese ja seit Jahrzehnten, diese klaren Aussagen über diese Briefe auch der WHO. Und wir sehen das aber auch ja täglich in unseren Projekten, ne? Dass gerade diese psychosozialen Risiken, wie ich sag mal, wir haben es ja oft genannt, ne, hohe Zeitdruckanforderungen, unklare Erwartungen, Mangelunterstützung, auch im Falle von Depressionen, Angst, Schlafproblem, Burnout und so weiter, wie diese zusammenhängen und dass das wiederum Leistung und Produktivität beeinträchtigt, das sehen wir ja eigentlich täglich mit unseren Projekten.
Tja, und das ist der Moment, an dem unsere Leitthese greift, dieser Folge. Managementbücher reden oft über High Performance und Olympia zeigt, dass High Performance nur existiert, wenn du den Preis auch kennst. Ja? Aufmerksamkeit ist endlich, Angst ist real und Regeneration ist kein Luxus.
Ja, und jetzt sind wir ja nochmal auch bei dem Bogen, sozusagen Gesundheit als Infrastruktur. Denn man muss jetzt sagen, trotzdem ist es ja so, dass Unternehmen Gesundheit ja oft als Benefit behandelt wird. Ne? Und Olympia zeigt ganz klar, Gesundheit ist hier wirklich die Infrastruktur für die Leistung.
Ja, und zwar, weil Leistungsfähigkeit als Systemzustand verstanden wird. Ja? Wenn im Biathlon die Belastung hoch ist, sind sowohl körperliche als auch mentale Faktoren limitierend natürlich.
Ja, das ist relevant, weil Organisationen oft eine falsche Trennung machen. Ne? Körper ist irgendwie so betriebsmedizinisch und Psyche ist dann privat. Wir wissen ja längst, ne, dass psychosoziale Risiken ganz klar Arbeitsgestaltung sind. Und die WHO, du hast es gerade auch nochmal gesagt, spricht explizit von Maßnahmen, die Risiken verhindern. Also mentale Gesundheit letztendlich dadurch schützen und fördern und Menschen unterstützen sollen, damit sie überhaupt partizipieren können, ne, und das auch, wie sie, das sie treibt auch am Ende.
Im OECD-Bericht, den es gibt, der zeigt das, was wir eigentlich natürlich längst wissen. Ungünstige Arbeitsbedingungen, schwache Unterstützung, ja, die reduzieren nicht nur das Wohlbefinden, da, das ist eine Sache, sondern auch treffen auch die Leistung direkt. Ja, etwa über Abwesenheit, über Präsentismus und natürlich auch reduzierte Produktivität.
Ja, ja, und Olympia, müssen wir sagen, es ist hier wirklich gnadenlos ehrlich, ne? Wenn du Gesundheit und in unseren besonderen Fällen eben die mentale Gesundheit nicht als Systemvariable führst, ne? Dann führt sie dich am Ende, tja, in Form von Ausfällen, Fehlern und Leistungseinbrüchen. Ne?
Ja, aber Frank, lass uns zum Schluss nochmal unseren Exkurs, also heutigen Exkurs hier ein bisschen zusammenfassen. Warum lehrt Olympia mehr über Unternehmensführung als viele Managementbücher? War ja unser Eingangsgedanke. Mhm. Ja, weil Olympia dich zwingt, die Realität zu akzeptieren. Leistung ist ein fragiles Gleichgewicht aus Fokus, Körper, Psyche und Systembedingungen.
Ja, ja, und weil es zeigt, dass Höchstleistung nicht aus Dauerdruck entsteht. Das ist ja das, was wir ständig hören. Wir müssen mehr dies, das. Sondern sie entsteht aus Struktur, aus klaren Rollen, aus trainierten Schnittstellen auch. Sehen das immer wieder, die Schnittstellen zwischen einzelnen Abteilungen, zwischen verschiedenen Themen, aber auch mentale Routinen, ne? Schutz vor Störfaktoren. Und auch vielleicht das Thema nochmal, das auch wir aus dem Leistungssport ganz deutlich auch jetzt gesehen haben oder auch immer wieder wissen, dass man auch Regeneration benötigt. Es geht nicht immer noch mehr. Leistungssport unmöglich. Damit du dann aber auch, wenn du diese Ruhephasen hast, auch solche Leistungsspitzen auch immer wieder überhaupt erbringen kannst.
Und lass uns vielleicht mal hier dann die wichtigste Botschaft daraus auch zusammenfassen. Ja, den ersten. Druck ist normal. Angst auch, ist auch normal. Entscheidend ist, ob eine Führung Systeme baut, die daraus Präzision machen, belastbare Präzision, oder Systeme, die Menschen allein lassen.
Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir das als verantwortliche Person hilft, diese Perspektive zu haben, dann nimm sie mit in deine Organisation. Du führst schließlich keine Maschinen, sondern du führst Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist endlich. Ja, und in diesem Sinne sind wir nun auch fertig für heute. Daher wünsche ich allen eine gesunde und erfolgreiche Woche und sage ja, bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.